Deutschlandfunk Kultur. Plus Eins. Mit Utz Dräger.
Hallo und herzlich willkommen bei Plus Eins. Angst, die ist ja nicht unbedingt die angenehmste Begleiterin, gerade wenn sie groß ist. Wir werden heute unter anderem mehr darüber erfahren, wie die Angst vielleicht den Schrecken verlieren und als Komplizin genutzt werden kann, wenn es darum geht, den richtigen Weg zu finden. Bei einer unserer Gästinnen heute, da stand nicht die Angst, sondern auf einmal ein ehemaliger Weltstar vor der Tür, Helmut Berger. Aber es ist nicht so, dass er von alleine kam, der wurde geholt.
Wir holen ihn da raus. Wir holen ihn hier nach Nordsee.
Wie?
Bei uns kennt ihn noch keiner. Da geht er vor die Tür, da geht er hinten ins Feld. Wir müssen den ein bisschen fitter kriegen. Wie willst du denn?
Ja, aber Mama, ich meine, wenn du einen Film über jemanden machst, dann gehst du dahin, wo die Person ist. Und du holst nicht dir den Protagonisten nach Hause und pflegst ja, den dann.
Wer sagt denn das, dass das so sein muss?
Ja, wer sagt denn das, bitteschön? Unsere Geschichte der Woche heute. Mein heutiger Lieblingsgast, mein Plus Eins, ist leider nicht bei mir in Berlin hier im Studio, sondern zugeschaltet aus Braunschweig, wo du dich aktuell aufhältst. Hören können wir dich trotzdem und daher schön, dass du da bist, Jan. Hallo.
Hallo, Utz.
Jan Kalbitzer, dein Name. Du selbst bist sicherlich für einige Leute kein Unbekannter. Du bist Psychiater, Psychotherapeut, aber auch Autor und du beziehst Stellung. Also man kann dich auch mal im Radio oder im Fernsehen mitbekommen. Und genau da sind wir uns auch beide das erste und leibhaftig das einzige Mal bis jetzt über den Weg gelaufen bei einem Radiointerview. Und da hatte ich so irgendwie so ein ganz komisches Gefühl, muss ich sagen. Irgendwas hier kommt mir sehr bekannt vor, dachte ich. Dieser Dr. Kalbitzer, der wohnt in Berlin, wir sind ungefähr gleich alt. Da haben wir doch bestimmt eine Überschneidung. Und es stellte sich tatsächlich raus, wir haben eine Überschneidung. Deine Frau und meine Schwester arbeiten zusammen in einer psychotherapeutischen Praxis oder arbeiteten zu diesem Zeitpunkt zusammen in dieser Praxis. War das jetzt Eingebung, Zufall, statistische Wahrscheinlichkeit oder merken wir einander so ein bisschen so einen Psychotherapeuten-Kontext an?
Ich glaube, man merkt sich das an. Aber also ich kannte deine Schwester sogar schon vorher. Wir haben auf der gleichen Station mal zusammengearbeitet, alle drei. Also meine Frau, deine Schwester und ich auf einer geschlossenen Station damals. Und ich glaube, man merkt sich das an. Und ich glaube, wir haben da so ein bisschen drüber diskutiert, wie Psychotherapeuten Familien einen so prägen.
Ja, mein Elternhaus, ich glaube, muss ich dazu sagen, also meine beiden Eltern kommen aus der Ecke, kann man sagen. Dafür habe ich sehr viel Mitleid in meinem Leben kassiert.
Genau, aber ich glaube, dass da ein großes Problem drin steckt. Gerade auch die Prägung der 68er, dass Worte einerseits wahllos verwendet werden, also man kann die Bedeutung von Worten ständig ändern, und andererseits werden sie so bedeutungsgeschwängert. Also man sagt etwas mit einer großen emotionalen Aufladung und gleichzeitig kann man in einem anderen Kontext die Worte ganz anders verwenden. Also ich will das jetzt nicht ewig lang ziehen, aber letztendlich muss ich sagen, in den 60ern sind Worte, Begriffe und auch Fakten oft den größeren Ideologien untergeordnet worden. Und ich glaube, dass zusammen mit der Psychiatrie und Psychotherapie hat das einen gewissen Schaden angerichtet, weil es kurz gesagt dazu geführt hat, dass man sehr ernst und sehr betont relativ viel Schwachsinn erzählt mit irgendeinem Psycho-Hintergrund, was dazu führt, dass man so eine betonte intellektuelle Laberei irgendwann entwickelt. Und was mich fasziniert hat in unserem Gespräch war, das Ringen um das Wiedergewinnen der Bedeutung. Wir hatten beide was Verbales, können locker mit Worten umgehen, wissen auch, dass man die ständig tauschen kann. Und es war so ein Ringen da, das habe ich so im Raum gemerkt. Es ging darum zu sagen, okay, wir haben ganz, ganz viele Worte zur Verfügung, ganz viele Theorien und die ganze Psychokram sowieso. Wir haben darum gerungen irgendwie, wir wollen jetzt da was finden, was wirklich Sinn macht. So eine Ernsthaftigkeit, trotz dieser Worte, die so ein bisschen zum vielen Gerede einladen. Und das habe ich auch gemerkt, diese besondere Atmosphäre.
Und es gab noch eine Überschneidung, die stellte sich dann aber erst später raus. Nachdem du das Radiostudio verlassen hattest, habe ich dir nochmal so fies hinterher gegoogelt, weißt du natürlich nichts von. Ich dachte, Kalbitzer, Teufelskerl, was treibt er da sonst noch so? Aha. Welche Leichen hat der im Keller? Und da habe ich aber entdeckt, dass du gerade damals ein Buch geschrieben hattest über eine plötzliche Todesangst, die bei dir aufgetaucht war und mit der du erst umgehen lernen musstest. Und das fand ich wiederum auch sehr spannend, weil diese Angst kenne ich selber auch. Ende 30 warst du damals. Oberflächlich betrachtet war dein Leben damals super top in Ordnung, kann man sagen. Du hattest eine Familie, einen guten Job, du hast einen Buchvertrag in der Tasche gehabt. Aber dann gab es irgendwann einen Tag, der eigentlich auch gut begonnen hatte. Da ging es dir aber auf einmal gar nicht mehr so gut. Da warst du gerade in einem Hotelzimmer. Vielleicht kannst du mal schildern, was war da los?
Ich bin gestürzt, aber nicht körperlich, sondern irgendwie in mir. Also ich habe mich vorher die ganze Zeit um unser erstes Kind gekümmert und habe ganz viel gearbeitet und fuhr dann mit dem ICE von Berlin nach München, um da mit meinem Verlag zu sprechen. Und kam dann da an in einem schönen Hotel, wurde da begrüßt, Herr Dr. Kalbitzer, Ihr Zimmer ist reserviert. Habe mich ganz toll gefühlt und legte mich aufs Bett und machte die Augen zu und hatte dann so das Gefühl, nach hinten zu stürzen, so wegzufallen durch so einen endlosen Raum. Und erstmal habe ich das gar nicht so eingeordnet, war so verwirrt, was ist denn das für eine komische Erfahrung. Und dann hatte ich aber so eine innere Distanz zu mir. Also dann habe ich mich geduscht und habe das alles ganz intensiv wahrgenommen und bin dann losgegangen, wollte noch was essen gehen und habe meinen Körper irgendwie so von außen wahrgenommen und hatte das Gefühl, so ich bin so ein bisschen außerhalb meiner selbst. Und das Interessante ist, also ich habe dann irgendwann Angst gekriegt und dachte, oh Gott, vielleicht bin ich krank. Und dann habe ich überlegt, wie hoch sind die Rentenansprüche meiner Frau? Sind die alle gut versorgt? Ist mein Kind gut versorgt? Und habe mir total viele Gedanken gemacht. Und dann habe ich blöderweise angefangen, meinen Puls zu fühlen. Und das ist natürlich so, wenn man Angst hat, geht der Puls hoch. Der war dann auch höher und dann habe ich mich da ein bisschen reingesteigert und mir ganz viele Sorgen gemacht. Und hatte dann irgendwann Angst zu sterben. Das Interessante für mich war, dass mir später jemand gesagt hat, dass das so eine Art spirituelles Erlebnis hätte sein können. Also viele Menschen versuchen ja, aus sich selbst herauszutreten, zum Beispiel durch Meditation. Und das hat auch gepasst. Also ich war nicht mehr, jetzt kurz gesagt, ich war nicht mehr zu Hause in der Geschichte, die ich mir die ganze Zeit von mir erzählt habe. Also ich war immer so ein bisschen irgendwie, dass ich mir gesagt habe, jetzt muss ich noch das erreichen und das erreichen, dann bin ich erfolgreich. Und auf einmal passte diese Kleidung nicht mehr zu mir. Ich war gar nicht mehr der dann irgendwie erfolgreich war, sondern ich bin wahrscheinlich ein Stück weit zu mir zurückgekehrt, aber irgendwie hat das komische Unwuchten ergeben. Und
nur um das nochmal nachzuvollziehen, also du hast, diese Angst war wirklich so massiv, dass du dir wirklich Gedanken gemacht hast um deine Familie und wirklich, ich habe jetzt so ein bisschen gelacht, weil das irgendwie ulkig klang, aber das war wirklich, das hast du ernst genommen, ne? Also du hast wirklich Angst um dein Leben gehabt. Und diese Angst hat dich quasi überfallen, du hast sie dann zum Nutzen gewusst, insofern als dass du dich damit beschäftigen wolltest für ein Buch irgendwie. Bei solchen Gefühlen, wenn die so massiv sind, dann hofft man ja vor allem aber auch, dass die irgendwie schnell vorbeigehen. Das war aber bei dir nicht so, ne? Das hat sich dann manifestiert. Das war häufiger. Die Angst war ein Begleiter von dir.
Also es ging über anderthalb Jahre insgesamt und das, als ich angefangen habe, an dem Buch zu arbeiten, wurde die immer mehr, weil ich mich damit halt beschäftigt habe. Und es gab so eine Phase, das war so die Hochzeit, wo ich so eine Herzangst hatte, wo ich so Herzrhythmusstörungen bekommen habe vor lauter Stress und mein Herz immer so gestolpert ist. Und ich war dann 3 Wochen in der diagnostischen Abklärung, was schnell ist für medizinische Verhältnisse in Deutschland. Mhm. Also ich habe normalerweise so einen Ruhepuls um die 60 rum, wenn ich nur irgendwo sitze oder so. Und dann lag ich da in der kardiologischen Praxis und der war bei, glaube ich, 120, einfach nur im Liegen. Und dann bin ich durch die Diagnostik durchgezogen worden. Das war eine echt aufregende Zeit, so diese 3 Wochen, in denen ich diese Diagnostik da gehabt habe.
War das
so richtig viel Angst.
War das der Tiefpunkt dieser Zeit?
Nee, der Tiefpunkt kam eigentlich noch ein bisschen später. Da hatte ich mir Elternzeit genommen und in dieser Elternzeit, in der ich 5 Wochen frei hatte, da war ich ganz antriebslos und auch sehr traurig. Und da habe ich gedacht, jetzt folge ich mal. Also ich wollte bei Patienten schon immer mal wissen, was passiert, wenn sie nicht ankämpfen gegen die Krisensymptome, sondern einfach mal ganz entspannt nachgeben, der Antriebslosigkeit, dem Gefühl, einfach nur allein sein zu wollen, sich zurückzuziehen. Und da habe ich meine Frau gefragt. Ich hatte also sowieso Elternzeit, sie hatte auch frei in der Zeit. Wir hatten also beide frei, wir hatten relativ viel Kapazitäten. Und da habe ich gesagt, kann ich die Zeit so ein bisschen nutzen, um das mal auszuprobieren. Mhm. Und habe mich dann ganz fallen lassen. Das war so ein Tiefpunkt, wo ich wirklich eine Weile nur im Bett lag und gar nichts gemacht habe. Und ich wollte wissen, wenn ich wirklich so meinem ersten Impuls folge, was ist denn das Erste, was nach der totalen Antriebslosigkeit wiederkommt? Und kann ich meinen Patienten empfehlen, sowas mal auszuprobieren? Und das Erste war so spazieren gehen und kochen für meine Familie, das waren so die wichtigsten Sachen. Und dann habe ich gedacht, und das Nächste war so ein bisschen wertbasiert, dass ich einmal am Tag mit den Kindern dann spielen wollte, mir Zeit nehmen wollte, obwohl es mich schon so ein bisschen auch angestrengt hat. Und das war ganz interessant, das so Stück für Stück wieder aufzubauen, zu gucken, was genau sind eigentlich die Sachen, die mir wirklich wichtig sind.
Aber es klingt ja so, als wärst du sozusagen am tiefsten Punkt einer persönlichen Krise immer noch in dieser Draufsicht, was kann ich denn handwerklich damit anstellen? Also du schilderst es ja jetzt quasi als Erkenntnisprozess, der dir später in der Therapie auch noch was nutzen kann. Das ist ja also...
Absolut.
Da hattest du diese Form von Kontrolle noch oder war das einfach auch eine Strategie, um in Control zu bleiben?
Also in dem Moment hatte ich die Kontrolle nicht immer. Ich war da schon ganz schön tief unten und es war nicht immer so, dass ich irgendwie sagen konnte, ich kann jetzt noch auf Distanz dazu gehen. Aber der Grundgedanke, ein Projekt daraus zu machen, also die Krise zu einem Projekt zu machen, der war die ganze Zeit so ein bisschen da und der hat mir geholfen, loszulassen. Also nicht dagegen anzukämpfen, zu wissen, irgendwie, ich habe Freunde, die sind Psychiater, Psychotherapeuten, meine Frau ist Psychotherapeutin, wir haben gerade ganz gut Ressourcen. Wenn ich mich jetzt fallen lasse, dann fängt mich auch wieder jemand auf. Mhm. Und ich habe halt so oft erlebt bei Patienten, dass vieles an den Symptomen dadurch entsteht, dass man Widerstand leistet gegen das Gefühl von Kontrollverlust. Das haben ganz viele Menschen in der Mitte des Lebens. Irgendwann erleben sie so die Grenzen dessen, was karrieremäßig möglich ist, das Scheitern in Partnerschaften. Man ist als Eltern nicht so cool, wie man das dachte, weil man das einfach nicht schafft, weil man einfach überfordert ist irgendwann und ja auch mit vielen Illusionen rumläuft, was tolle Eltern alles können müssten. Also tolle Eltern müssen vor allem erstmal Ansprechpartner für ihre Kinder sein, die eine solide Grundbeziehung zu denen haben und deren Bedürfnisse einigermaßen gut beantworten. Da muss man ja nicht irgendwie dauernd ein super Programm machen. Und da scheitert man häufig in der Mitte des Lebens irgendwann und erlebt sich selbst als nicht mehr in der Kontrolle. Und ich glaube, das war ein wichtiger Punkt, der mir geholfen hat. Also ich hatte nicht immer die Kontrolle, aber ich hatte eine größere Leichtigkeit darin, sie aufzugeben, weil ich wusste, erstens ist es Teil vom Projekt, ich habe auch einen Buchvorschuss dafür gekriegt und zweitens hat es irgendwie vielleicht auch nochmal einen Sinn danach und ich fand es auch einfach spannend und das hat mir schon auch geholfen, immer mal wieder schneller da rauszukommen, wenn ich so ganz tief unten war. Trotzdem gab es Punkte, die sich nach totalem Kontrollverlust angefühlt haben und auch total furchtbar waren. Mhm. Also Krise ist kein Spaß, das war schon anstrengend.
Du hast im Zuge dieses Buchprojekts auch verschiedene Menschen aufgesucht, die dir ein bisschen vielleicht weiterhelfen sollten. Unter anderem sehr renommierte Therapeuten, aber auch ein Pfarrer. Was konnten die dir denn mitgeben?
Ich bin bei ganz vielen unterschiedlichen Leuten gewesen. Ich habe auch Samba tanzen gelernt dann und eine meiner wichtigsten Erfahrungen war bei einer Osteopathin, obwohl ich gar nicht an Osteopathie glaube und das für wissenschaftlichen Humbug gehalten habe. Und das hat mich total berührt. Ich habe da total geweint, als sie meinen Herzpunkt berührt hat, von dem ich so wissenschaftlich gar nichts halte. Und deswegen habe ich auch gemerkt, ich akzeptiere eine größere Vielfalt. Und der Pfarrer, das war unser Gemeindepfarrer, der neu in die Gemeinde gekommen war und den ich sehr sympathisch finde, den habe ich so ein bisschen gefragt, was er denn dazu denkt. Und was ich bei dem so toll gefunden habe, wo ich auch gemerkt habe, was Religion echt manchmal ganz gut kann, ist, dass der so eine, erstens eine große Dankbarkeit hatte für alles, was positiv so da war und gleichzeitig echt gut darin war, einfach die Dinge so anzuerkennen, wie sie sind. Weil irgendwie, ich glaube, das Gefühl dahinter war, das ist halt Gott gewollt. Es ist halt so, wie es ist. Gott wird da schon irgendwie einen Grund für haben. Und diese Haltung dem Leben gegenüber, die habe ich total in ihm bewundert. Ich habe die nicht erreicht, diese Gelassenheit des Gottgewollten. Aber das habe ich sehr bewundert. Und ich habe es auch mit der Dankbarkeit probiert, wobei mich das eher überfordert hat, weil es so viele Sachen gibt, für die ich dankbar sein könnte. Wenn ich die alle versuche anzunehmen, werde ich auch verrückt. Also ich musste dann auch irgendwann ein bisschen filtern. Aber wie der das konnte, das hat mich schon beeindruckt.
Besonderen Input auf dem Weg der Besserung hast du gerade schon angesprochen, bei einer Samba-Stunde tatsächlich, bei Samba-Unterricht. Und eine Scheibe Zitrone spielt auf diesem Weg auch eine gewisse Rolle. Kannst du das mal erklären?
Ja, also in der kardiologischen Praxis, in der ich war, als ich diese Herzangst hatte und ich hatte ja auch wirklich ein starkes Herzstolpern, da war eine Kinderkrankenschwester, die da in der kardiologischen Praxis dann mitgearbeitet hatte, die war früher Kinderkrankenschwester und die meinte dann so ganz ruhig zu mir, als ich da lag und sie ängstlich angeguckt habe, sie haben ganz tolle Venen und ich bin Kinderkrankenschwester und sie brauchen keine Angst zu haben beim Blut abnehmen. Und dann hat sie mir ein Glas Wasser mit einer Scheibe Zitrone gebracht und ich habe vorher einfach wahnsinnig viel immer gearbeitet und über so Details nicht immer so nachgedacht. Und an dieser Scheibe Zitrone ist mir so deutlich geworden, welchen Unterschied ein kleines Detail machen kann, wenn es zum Beispiel um Zuwendung geht. Und diese Aufmerksamkeit, dass sie mir da eine Scheibe Zitrone in das Wasser gelegt hat, die hat mich so berührt in dem Moment. Ich habe mich so versorgt gefühlt. Und in dem Moment konnte ich dann anfangen, Hilfe anzunehmen.
Wenn du das jetzt so schon ja bereits auch zusammengefasst hast, was da so bei dir los war, dann klingt es als etwas, was gewesen ist und als wäre das auch einfach so ein massiver Teil von so einer Erschöpfung gewesen, die in der Mitte deines Lebens stattgefunden hat. Was ist aus dieser Angst geworden? Gibt es die noch heute?
Ich habe immer noch Angst, aber was für mich ganz wichtig war, ist, dass ich gelernt habe, bestimmte Symptome als Kompass-Symptome zu begreifen und zu sagen, wenn das Symptom bei mir anfängt, dann ist das ein Hinweis, dass ich irgendwas klären muss. Also ganz typisch war, dass ich so ganz starkes Herzstolpern gekriegt habe morgens, wenn ich die Kinder zur Schule und in die Kita bringen sollte. und gleichzeitig irgendwie Sorge hatte, zu spät zur Arbeit zu kommen und auf irgendwas reagieren zu müssen, was ich noch in der E-Mail vorher gelesen hatte und die Kinder länger beim Anziehen gebraucht haben. Und dann kam so eine Konfliktsituation, weil ich eigentlich los wollte und keine Geduld mehr hatte, aber genau wusste, wenn ich ungeduldig werde, brauchen die noch länger. Und ich will auch kein schlechter Vater sein, der seine Kinder morgens anmotzt. Mhm. Und dann sind in mir ganz viele Gefühle entstanden, die ich nicht irgendwie alle unter einen Hut bringen konnte, weil ich wollte auch ein guter Mitarbeiter sein und ein guter Therapeut sein, der nicht zu spät in die Praxis kommt. Und dann waren da Konflikte, die sich gezeigt haben durch Symptome. Und ich habe angefangen, die Symptome jetzt viel eher als Kompass-Symptome zu akzeptieren. Und wenn ich merke, da kommt wieder was, bei mir sind es typischerweise jetzt nicht mehr so Herzstolpern, das habe ich lange nicht mehr gehabt, sondern es sind eher so Verspannungen, die dann entstehen. Oder ich merke es auch schon früher, wenn ich so ein bisschen verbittert manchmal werde oder was auch typisch ist, wenn ich zu wenig Wasser trinke. Wenn ich merke, ich habe zu wenig Wasser getrunken den Tag über, ist es auch ein Stresszeichen. Und ich fange eher an zu reagieren auf diese Kompass-Symptome, wie ich die nenne, und komme nicht mehr ganz so tief rein. Aber es ist nicht, dass ich jetzt, also nicht so diese, es gibt diese Idee, es ist so kathartisch, man begegnet seinem Problem, erkennt sein früheres Trauma, weint sehr heftig und dann ist alles für immer gelöst. Das gibt es ja nicht, das ist eine Illusion. Das war bei mir auch nicht so, aber ich kann jetzt besser damit umgehen.
Danke, Jan. Heute starten wir hier mit unserer neuen kleinen Serie, deren Folgen in Zukunft kommentarlos einfach so in unserer Sendung eingestreut sein werden. Und sonst so heißt die, hier hören Sie Antworten auf eine Frage, die Sie vielleicht selbst manchmal Freunden, Familienmitgliedern oder Bekannten stellen. Antworten, die kleine, große, leichte, schwere Dinge, Entscheidungen, Ereignisse oder Gedanken betreffen können. So individuell die Stimmen in unserer Serie sind, wird trotzdem sichtbar, dass Dinge, die uns vielleicht im Alter von 15 Jahren unheimlich wichtig erscheinen, oft vollkommen andere sind als mit 25, 35, 55 oder 85. Bestimmte Themen oder Fragen haben oft ein bestimmtes Zeitfenster in unserer Biografie. Das kann natürlich je nach Alter und Lebensphase ganz, ganz unterschiedlich ausfallen. Aber hier, Jan, haben unsere beiden Autorinnen, Bettina Conradi und Sophia Harder, jemanden getroffen, der wohl zumindest so im Großen und Ganzen, habe ich das Gefühl gehabt, deinem momentanen Erleben recht nahestehen dürfte. Hendrik heißt er und der hat gerade mit seiner Frau eine Lebensentscheidung getroffen.
Und sonst so?
Mein Ding in diesem Jahr.
Ich heiße Hendrik, ich bin 39 Jahre alt und ich wohne in Berlin. Noch. Genau das ist mein Thema, was mich zurzeit am allermeisten beschäftigt. Ich wohne seit 10 Jahren jetzt in Berlin. Hier sind einfach so die wichtigsten Dinge meines Lebens begründet. Ich habe hier eine Firma gegründet. Noch viel wichtiger, ich habe hier meine heutige Frau kennengelernt und habe die auch hier geheiratet. Und hier in Berlin ist auch unsere Tochter geboren worden. Der Punkt ist, jetzt werden wir wegziehen. Wir werden jetzt raus aus der Großstadt ziehen, rein in die Kleinstadt, von der Stadtwohnung ins Einfamilienhaus. Und für mich stellt sich tatsächlich gerade die Frage, kann ich das überhaupt in der Kleinstadt leben? Komme ich mit den Ansprüchen klar, die ein Haus an uns stellen wird? Außerdem werden wir dann auch näher an der Familie meiner Frau leben. Wie gut wird das klappen? Und dann noch die Frage, was ist mit den Freunden aus Berlin? In Berlin waren wir ziemlich lange sehr glücklich. Irgendwann haben wir dann festgestellt, dass wir gar nicht mehr so richtig in die Stadt passen. Vor allem auch seit unsere Tochter da ist, hat sich das verfestigt. Wir werden trotzdem Berlin, glaube ich, immer großartig finden. Aber wenn wir jetzt eben wegziehen, verknüpfen sich damit für uns so klassische Hoffnungen wie Ruhe finden und Naturnähe. Insgesamt wird es im schlimmsten Fall so sein, dass wir dort einsam und unglücklich sein werden. Und keiner unserer alten Berliner Freunde uns besuchen kommt. Aber wir haben uns auch fest versprochen, also meine Frau und ich, dass wenn es einem von uns geht, dass er einsam ist, dass er unglücklich ist, dann werden wir das Haus wieder aufgeben und wieder zusammen zurück nach Berlin gehen.
Na, das ist doch ein Deal. Gerade haben wir noch von Hendriks bevorstehendem Umzug gehört. Kann man sich die Frage stellen, wer da eher den Umzugswagen fährt oder wer dann eher die Kisten trägt, wenn die irgendwo ankommen? Wie in jeder Plus 1 wollen wir hier an dieser Stelle ja einer kniffligen Frage nachgehen. Und das machen wir hier bei
Plus 1. Die Antwort.
Und dazu begrüße ich ganz herzlich Sonja Eismann hier in Berlin im Studio. Hallo.
Hallo.
Herausgeberin des Missy-Magazins. Die Beobachtung ist ja folgende: Selbst bei Paaren, die sich der Emanzipation verschrieben haben, kommt es mitunter vor, dass bestimmte Dinge dann doch nicht so gleich verteilt werden. Sprich mal stark runtergebrochen. Also am Ende trägt Fatih dann doch die Kisten oder schnappt sich den Schlagbohrer. Eigentlich müssten einem dann doch in dieser Konstellation und mit diesem Anliegen doch alle Alarmsirenen angehen, oder?
Ja, das kann man so sagen, aber man kann natürlich tatsächlich auch mit Gewohnheiten und mit Präferenzen argumentieren und versuchen, das eben so ein bisschen gelassener und nicht zu ideologisch anzugehen und vielleicht dadurch mehr zu erreichen. Also man kann ja zum Beispiel sagen, jemand, der eine größere Körperkraft hat, der kann vielleicht besser Kisten schleppen. Und das muss nicht immer die männliche Person sein in einer Hetero-Beziehung, das ist aber oft so. Ja? Aber man kann natürlich auch sagen, vielleicht fährt jetzt der männliche Part doch nicht so gerne den Umzugswagen und ich als Frau traue es mir eigentlich nicht zu, aber wenn ich es dann doch mal mache, vielleicht fühle ich mich dann hinterher irgendwie so, als hätte ich was Cooles Neues geleistet. Und das kann ja auch beiden was bringen.
Wie ist es denn bei Ihnen, Frau Eismann? Gibt es da so bestimmte Rollenteilung?
Ja, bei uns ist die Rollenverteilung so, dass wir beide nichts können, technisch gesehen. Und wir machen das dann auch wirklich so, dass wir ganz bewusst sagen, wir wollen unsere Zeit mit Dingen füllen, die wir können und die vielleicht irgendwie anderen was bringen und nicht irgendwie ein Regal schief aufbauen, sondern jemanden ordentlich dafür bezahlen, dass er das macht und dann auch anerkennen, dass wir für manche Sachen einfach beide nicht geschaffen sind und das dann outsourcen.
Jan, ich höre dich atmen.
Ja, ich finde das ganz interessant, weil als meine Frau bei mir eingezogen ist, da waren wir beide noch deutlich jünger, da hat sie ein Zimmer bezogen und ich sollte die Löcher bohren. Das meine ich. Also damit fangen wir gar nicht erst an, irgendwie, dass ich hier derjenige, der die Bohrmaschine bewegt. Ich zeige es dir gerne und dann machst du es. Und ich habe nie gerne die Bohrmaschine bedient und meine Frau macht das wirklich gut. Und ich glaube, dieses Überwinden des Unwillens war da gar nicht so schlecht, wenn man so die Erfahrung auch von Kompetenz sammelt. Ich will jetzt nicht den Therapeuten raushängen lassen, Frau Heißmann, aber das war bei uns auch eine interessante Erfahrung, dass wir uns mal so gegenseitig pushen, das zu üben, was wir gegenseitig noch nicht so gut konnten.
Ja, absolut. Also ich denke eben auch, dass wir da oft in diesen gelernten Mustern verharren und Frauen werden natürlich auch eher dafür belohnt, sozusagen gesellschaftlich und in der Beziehung, dass sie dann eben toll den Kuchen backen und sich um die Kinder kümmern und ja, die Männer, die sozusagen performen dann das perfekt männliche Bild, wenn sie eben das große Auto fahren können oder die Schlagbohrmaschine bedienen. Aber es kann ja vielleicht auch andere Glücksgefühle geben, wenn man sich da mal rausbewegt und ich selber spiele tatsächlich auch immer noch mit dem Gedanken, meine Fahrkünste noch mal aufzufrischen, weil mein Partner eben gar keinen Führerschein hat. Ich habe schon einen, ich fahre aber nicht mehr gerne. Und da ist ja auch oft die Erwartungshaltung, naja gut, das ist jetzt eher die männliche Aufgabe. Aber es muss ja nicht per se so sein.
Sehen Sie, Frau Eismann, ich fahre auch unglaublich ungerne mittlerweile. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das kann ich mir als Mann nicht dauerhaft leisten, auch wenn mir klar ist, das ist Kokolores. Aber ich stehe da unter einem gewissen Druck, dass ich das wieder können muss. Das ist eigentlich Quatsch, oder?
Genau, also ich glaube, dass eben beide Geschlechter unter diesem gesellschaftlichen Druck auch leiden können, diesem Bild eben von Männlichkeit und Weiblichkeit zu entsprechen. Und da finde ich es ganz gut, sich dem auch mal zu verweigern und dann andererseits vielleicht auch was Neues noch zu lernen. Irgendwie Socken stopfen kann ja auch durchaus meditativ sein.
Wenn wir mal über diese Rollenverteilung sprechen, wir haben jetzt ja Kuchenbacken gegen Schlagbohrer und Autofahren. Ist es wirklich so simpel? Oder mal theoretischer gefragt, wenn Sie da drauf gucken, Frau Eismann, sehen Sie da bestimmte Muster, wie diese Rollen verteilt sind? Ist das wirklich hier Kinder und Haushalt versus die Technik?
Ja, ich sehe schon diese Rollen, obwohl wir ja auch schon eingangs gesagt haben, dass viele Paare, Heteropaare sich bemühen, das eben aufzubrechen. Aber ich finde es ganz interessant, wenn man sich dann eben mal nicht heterosexuelle Konstellationen anschaut, wo anscheinend auch sehr viel mehr geredet wird. Weil da sind diese Muster, die vielleicht in den Familien von Vater und Mutter vorgelebt wurden, die sind ja dann nicht so gültig, die kann man nicht so auf sich selbst umlegen. Und da muss dann viel mehr verhandelt werden und da kann man auch mal gucken, was ist denn jetzt eigentlich deine persönliche Präferenz, was kannst du gut und was möchtest du dir zutrauen? Und da ist es dann tatsächlich oft auch sehr viel offener.
Also ich höre raus, man muss nicht alles umkrempeln, aber offen sein für Neues ist gut und auch mal Sachen ausprobieren, Bewegung reinbringen.
Genau, ja, man muss sich jetzt nicht stressen. Also ich hätte auch Angst vor dem großen Umzugswagen, abgesehen davon, dass ich Autofahren ja eigentlich sowieso ablehne, auch wenn es mal so praktisch ist. Aber wenn man sich vielleicht mal was Kleines zutraut und dann hinterher so ein Glücksgefühl hat, dann kann das sicher nicht schaden.
Und Jan?
Also was ich immer wieder sehe, der Hauptpunkt ist die Arbeit. Und es gibt ja diese Studien, dass Männer am zufriedensten sind, wenn sie Kinder haben, wenn sie mindestens 50 Stunden arbeiten. Das gilt jetzt nicht für alle Männer, aber es ist anscheinend so ein Durchschnittswert. Und da sehe ich immer noch viele Ungleichheiten, die durch Rollenmodelle auch entstehen, die noch relativ rigide sind. Also wir haben das mal ausprobiert, ein paar Mal das zu verdrehen, wer mehr verdient und wer auch mehr arbeiten geht. Das hat bei uns nicht so gut geklappt. Ich arbeite einfach wahnsinnig gern, wahnsinnig viel und das ist bei meiner Frau nicht so. Und ich dachte, vielleicht sind wir einfach nur als Typen so, aber sie ist so der Typus, der gerne einfach eine gute Work-Life-Balance hat und ich arbeite einfach gern wahnsinnig viel. Aber das sehe ich oft auch bei anderen Paaren. Ich berate ja auch Paare, dass es immer noch so ist, dass der Mann eher mehr arbeitet. Also das erlebe ich als eher rigide.
Und ich habe noch was ganz anderes gelernt. Man macht es vielleicht auch einfach wie die Eismanns und source diese Fragen aus, indem man sich entsprechende Dienstleistungen ins Haus holt. Das muss man sich an der Stelle vielleicht dann auch leisten können. Ich verharre noch, Frau Eismann, ob Sie vielleicht noch einen Einspruch haben in Richtung Braunschweig? Oder?
In meinem Umfeld ist es tatsächlich so, dass ich viele Männer kenne, die gar nicht so gerne arbeiten und sich das auch eingestehen können. Und Frauen, die sich sehr stark über diese Arbeit definieren. Und das hat ja natürlich auch was mit Anerkennung zu tun. Nicht? Woher bekommt man diese Anerkennung und wer gibt die einem und wieso ist die einem wichtig? Und ich glaube, ja, Lohnarbeit und Erfüllung in der Arbeit ist vielleicht eher sozusagen eine mit Männern assoziierte Domäne, aber die Frauen holen da auch auf. Also mir ist mein Berufsleben, wo ich über feministische Themen berichten kann, das ist mir auch unglaublich wichtig, weil das für mich eben auch eine politische Bedeutung hat. Und ich kenne aber auch Männer, die gehen dann auf im Fußballtraining von jungen Mädchen und denen ist die Lohnarbeit nicht so wichtig. Und ich glaube, da sehen wir schon so einen gewissen Umbruch, die Wertigkeit von Anerkennung und wo die auch herkommen kann, angeht. Und das stimmt mich eigentlich ganz optimistisch.
Na, das ist doch ein schönes Schlusswort. Wenn Sie auch eine Frage haben, die Ihnen unter den Nägeln brennt, dann schreiben Sie uns doch bitte. Wir reichen sie gerne weiter an kundige und schlaue Menschen hier an dieser Stelle. Und Ihre Mail geht dann bitte an +1@deutschlandradio.de. Und ich bedanke mich für heute bei der kundigen und schlauen Person unserer Expertin Sonja Eismann für die Unterstützung. Vielen Dank.
Danke auch.
Vielen Dank auch fürs Kommen und bis zum nächsten Mal. Hier bei +1, da nehmen wir Sie ja immer wieder mit auf eine ausgedehnte Geschichte der Woche. Oft wird uns diese Geschichte von AutorInnen erzählt, die bei uns reinkommen. Heute erfahren wir alles aus erster Hand und dafür begrüße ich die Regisseurin Valeska Peters hier im Studio. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Darf ich auch vorstellen, Jan Kalbitzer, Psychiater, unsichtbar, derzeit nämlich in Braunschweig, aber uns hier zugeschaltet. Also Valeska, Jan Valeska.
Hallo.
Hallo.
Jan, den Film Helmut Berger, meine Mutter und ich, den Valeska Peters gemacht hat, den kennst du, glaube ich, nicht.
Den habe ich noch nicht geguckt. Ich habe mir vorgenommen, ihn zu schauen, aber ich habe es nicht mehr geschafft vor der Sendung.
Der Schauspieler Helmut Berger hatte seine größte, sagen wir mal, Strahlkraft, seinen Zenit auch an Schönheit, vielleicht so in den 60er, 70er Jahren. Als Model, als Schauspieler hat Filme gedreht wie Ludwig II., Die Verdammten, Bildnis des Dorian Gray. Er war Posterboy des internationalen Jetsets. Die Vogue nannte ihn den schönsten Mann der Welt tatsächlich. Und er war dazu noch bekannt, bisexuell, ein Sexsymbol, hatte Affären und Beziehungen mit allerhand prominenten Menschen. Valeska, habe ich irgendwas ausgelassen, um ihn zu beschreiben in dieser flirrigen, großen...
Ja, ein richtiger Weltstar, würde ich sagen. Das hatte mich damals eigentlich fasziniert, weil es stimmt, ich bin ja in den 80ern geboren, ich wusste das auch alles überhaupt nicht.
Ja.
Genau, als ich dann auch anfing, mehr zu recherchieren, ist mir das erstmal so bewusst geworden, dass das ein wirklich großer Star war, der mit Elizabeth Taylor gedreht hat. Und
Romy Schneider,
genau.
Burt Lancaster, wie sie alle heißen. Mitte, Ende der 70er Jahre ging es dann so ein bisschen bei ihm bergab. Sein Partner, er war 12 Jahre lang mit einem italienischen Regisseur zusammen, verstarb. Alkohol spielte eine größer werdende Rolle, man sagt auch andere Drogen, Zigaretten sowieso, Karriere flachte auch ab. Und dann, ich verkürze jetzt mal stark, letztendlich war er ein bisschen abgetaucht, keine großen Rollen mehr. 2010 kam er medial so ein bisschen zurück. Es gab hier und da mal ein Buch oder mal eine Doku oder irgendwie sowas Kleineres. Aber er machte vor allem durch schräge Auftritte in Talkshows von sich reden, unter anderem auch kurzer Auftritt im Dschungelcamp. Ja, und lebte dann privat in relativ einfachen Verhältnissen in Salzburg. Eines Tages aber, da rief, jetzt kommen wir zu dir, Valeska, deine Mutter bei ihm an. Und wie es dazu kam, dass sie überhaupt bei Helmut Berger anrief, das hast du sie auch gefragt.
Du musst mir jetzt mal erklären, wieso hast du Helmut Berger angerufen?
Naja, ich habe ihn ja nicht gleich angerufen. Also ich habe mich getrennt Naja, und dann hat man eine Menge Zeit, googelt und irgendwann bin ich bei Helmut Berger bei YouTube gelandet. Und da war ich ganz schön schockiert. Ich fand es ganz schlimm, dass man einen offensichtlich kranken Menschen so gefilmt hat, also so missbraucht hat. Diese Ungerechtigkeit, also das hat mich schockiert. Und da habe ich gedacht, das geht nicht. Kann nicht, geht nicht. Das muss gerichtet werden.
Eine Trennung, viel Zeit und Mitleid. War das die Formel, die dazu führte, dass tatsächlich deine Mutter dann Kontakt zu ihm aufnahm?
Ja, und dann vielleicht auch noch der Charakter meiner Mutter, die ja eine sehr durchsetzungsstarke Person ist. Und wenn die sich halt was in den Kopf nimmt, dann zieht die das halt auch durch. Also.
Hat Helmut Berger in eurer Familie grundsätzlich eine besondere Bedeutung? Also oder wie kam jetzt diese Verbindung zustande?
Das war eigentlich wirklich zufällig. Sie hat früher gerne die Visconti-Filme gesehen, war dann halt im Internet unterwegs und hat sich wirklich nur gefragt, so, ja, was macht eigentlich Helmut Berger? Und so kam das.
Ja, aber man googelt ja jetzt nicht sich irgendeinen so ehemaligen Weltstar ins Haus wie eine Pizza mit Pepperoni. Also das ist ja nicht so. Oh, hör mal, den Berger, den bestellen wir mal hier ein.
Nee, aber man muss dazu sagen, also meine Mutter hatte schon immer sehr viele Ideen für Filme und TV-Shows und als Kinder haben wir dann oft uns das angehört, was sie jetzt wieder für eine Idee hat. Und dann zwei Jahre später schallte es dann aus dem Wohnzimmer so, nein, das ist meine Idee, ich habe das euch gesagt. Aber es ist halt nie irgendwie was draus geworden. Und deswegen war es auch diesmal wieder so, dass ich dachte, ja, es ist jetzt wieder eine von den Ideen von meiner Mutter.
Und was war die ganz ursprüngliche Idee, die ihr mit Helmut Berger hattet?
Also man muss ja erstmal sagen, die meine Mutter hatte, weil ich hatte damit erstmal gar nichts zu tun. Ihre ursprüngliche Idee war, man müsste eigentlich ein Drehbuch schreiben für einen Spielfilm. Der soll heißen Coaching Helmut Berger und anhand dieses Films ihm sozusagen zu einer seriösen Rolle zu verhelfen.
Ein großes deutsches Magazin schrieb mal über ihn, er sei intellektueller als Alain Delon und makelloser als Robert Redford. Helmut Berger war ein internationaler Filmstar in den 60ern und 70ern und er ist einer der Hauptdarsteller in der Doku Helmut Berger, meine Mutter und ich, und die Regisseurin Valeska Peters ist hier. Ja, es geht auch um deine Mutter und dich.
Diese Familie ist eine Familie voller Frauen. Also es ist meine Mutter eben. Dann ist da meine Oma, also die Mutter meiner Mutter, eher eine sehr vorsichtige Person, die aber auch alle Klatschblätter zu Hause hat und bestens informiert ist über alle Stars, auch schon immer in den 60ern, 70ern, 80ern, 90ern, die leider letztes Jahr verstorben ist. Also Oma ist nicht mehr da mit dabei, aber zu Zeiten des Filmes war sie noch da. Und dann ist da noch meine Schwester, die erstmal sich da so ein bisschen rausgehalten hatte, aber einfach von uns mit reingezogen wurde. Und dann bin ich dann noch eigentlich die Einzige aus der Familie, die mit Filmen was zu tun hat. Also ich habe Schnitt, Montage studiert an der HFF hier in Potsdam. Sie hat dann immer wieder bei mir angerufen, weil ich ja die Filmansprechpartnerin bin in der Familie. Und ich habe dann immer wieder gesagt, ja, ich weiß nicht, Mama, das ist doch ein bisschen größenwahnsinnig. Wie willst du denn den überhaupt irgendwie erreichen? Und habe es jetzt auch nicht übers Herz gebracht zu sagen, das ist doch alles Quatsch. Habe ihr da so gut es ging, sie unterstützt mit ihrem Drehbuch, aber ich habe das nicht als mein Projekt betrachtet. Mhm. Und dann kam irgendwann ein Anruf, da war sie im Zug Richtung Salzburg. Und da meinte sie plötzlich, ja, ich fahre jetzt zu Helmut Berger, er ist dabei, er macht was mit uns.
Und das allererste Mal habt ihr ihn aber dann in Paris getroffen, das war 2016.
Ja, erstmal war es so, dass ich ja meine Mutter überzeugen konnte, dass ein Spielfilm größenwahnsinnig eigentlich ist. Und ich persönlich fand auch eine Dokumentation viel interessanter. Deswegen, ich hatte da ein bisschen recherchiert, auch die Biografie gelesen und habe mich halt auch gefragt, was ist denn das für ein Abstieg eigentlich? Also was ist das für eine Person? Was steckt denn hinter diesen skandalösen Auftritten? Und dann gab es in Paris an der Comédie Française, wurde Die Verdammten aufgeführt. Das ist eigentlich ein Film gewesen von Luchino Visconti, mit dem Helmut damals berühmt wurde. Ja. Und dieses Theater hat dann Helmut als Ehrengast eingeladen. Und das war wenige Wochen nach diesem Anruf aus dem Zug. Ich hatte eigentlich kaum Zeit, mich vorzubereiten, aber dachte irgendwie, okay, das ist so eine gute Chance, das sind so gute Bilder. Wir fahren da jetzt hin, egal was passiert. Und dann habe ich so eine Art Drehbuch geschrieben, wo ich dachte, okay, das würde als Kurzfilm vielleicht funktionieren, so ein bisschen experimenteller, künstlerischer. Oder es könnte auch eine Exposition werden für einen längeren Dokumentarfilm. Und dann bin ich da hingefahren, ohne zu wissen, was mich erwartet eigentlich, weil ich hatte Helmut halt noch nicht getroffen, auch noch nicht mit ihm gesprochen. Ja, ich hatte ein bisschen Angst, passend zum Thema der Sendung, weil ich kannte ja nur diese auch Ausschnitte aus dem Internet, wo er ja auch sehr provokant oft war. Und ich als junge Regisseurin mit wenig Erfahrung dachte, Gott, vielleicht zerlegt er mich jetzt total, ich habe keine Ahnung. Und dann zerstreuten sich eigentlich alle Ängste sehr schnell, weil Helmut war unglaublich nett, total professionell, hat es super ernst genommen alles und man konnte ganz wirklich toll mit ihm arbeiten. Ich habe es auch gar nicht verstanden, warum er jetzt eigentlich uns so vertraut, weil wir hatten ja nichts vorzuweisen. Aber es war irgendwie vielleicht Sympathie, ich weiß es nicht. Aber er hat alles mitgemacht. Wir hatten auch echt wenig Zeit und es hat super geklappt.
Aber allgemein kann man sagen, dass es schon ein jemand war, der sich sehr viel Gedanken auch über seinen eigenen, naja, Verfall, sein Älterwerden da in seiner jetzigen Lebensphase macht. So zumindest ein Zitat vielleicht auch aus deinem Film.
Alt werden ist nichts für Feiglinge. Irgendwann kippt das Verhältnis von den Tagen, an denen man Liebe erfährt, und den Tagen, an denen man einsam in seiner Bude sitzt. Man braucht eine Aufgabe. Ich will nicht alleine in Salzburg hocken und nichts zu tun zu haben.
Das klingt in dem Film so ein bisschen auch wie so eine Erklärung, warum er vielleicht auch dabei war, dass er auch eine Aufgabe brauchte.
Ja, genau.
Irgendwie gut mit euch konnte auch auf eine Art.
Ja, ich glaube auch.
Deine Mutter war aber total erschrocken über seinen Gesundheitszustand und hatte halt eben diese wahnwitzige Idee, wir holen den einfach zu uns nach Nordseel. Nordseel ist eine kleine Gemeinde in Niedersachsen, in der Nähe von Hannover, Landkreis Schaumburg, unter 1000 Einwohner. Jan, ich habe gegoogelt, nach Braunschweig ist es etwas mehr als eine Stunde. Ja, also,
ich fahr da mal rüber.
Falls
ich bin
mal vorbeigucken.
Total begeistert. Darf ich ganz kurz was dazu sagen?
Ja, natürlich.
Oder, ja, also ich finde das total faszinierend. Mein Thema ist ja so Krise als Ressource. Und wir haben hier drei Menschen, die in der speziellen Situation sind. Helmut Berger, der diesen Abstieg hatte, eine schlechte gesundheitliche Situation. Und Sie, Frau Peters, die so ein bisschen, wenn ich das richtig raushöre, die Zweifel hatte, ob Sie die Richtige sind für einen großen Film. Mhm. Und erstmal was anderes gemacht haben. Und Ihre Mutter, die immer so eine Energie hatte, aus der nicht so richtig viel geworden ist, wie sie sich das erhofft hat. Und dann kam diese Trennung. Und dann haben sie alle zusammen diesen Film gemacht. Ich finde, was Besseres kann man aus diesen ganzen Situationen noch gar nicht machen. Also wirklich ein tolles System. Hat aus der Energie, die da war, wirklich das Bestmögliche rausgeholt, oder?
Und man muss aber auch wirklich an der Stelle sagen, so erzählt es der Film, die Energie ging tatsächlich jetzt als Impuls von deiner Mutter aus.
Du musst es doch auch gemerkt haben in Salzburg. Er ist körperlich wirklich runter.
Ja.
Überleg doch mal. Komm, also hör mal. Guck dir mal Oma dagegen an. Ich meine jetzt, unabhängig von der Fitness, der steht ganz schlecht zu. Und ich habe wirklich den Eindruck, wenn wir da jetzt nicht irgendwas machen.
Ja gut, aber was willst du jetzt machen? Also ich meine, das ist ja...
Ja, was will ich machen? Wir holen ihn da raus. Wir holen ihn hier nach Nordsee.
Wie?
Bei uns kennt ihn noch keiner. Da geht er vor die Tür, da geht er hinten ins Feld. Wir müssen den ein bisschen fitter kriegen. Wie willst du denn?
Ja, aber Mama, ich meine, wenn du einen Film über jemanden machst, dann gehst du dahin, wo die Person ist. Und du holst nicht dir den Protagonisten nach Hause und pflegst ja, den dann.
Wer sagt denn das, dass das so sein muss? Mensch, man kann sich doch Sachen überlegen. Dir wird schon was einfallen. Der wird es nicht schaffen, wenn er in Salzburg bleibt. Also ich meine, irgendwo sind wir auch in der Pflicht. Du auch.
Ja, ich fühlte mich da auch so reingedrängt. Irgendwie hatte sie ja auch recht, aber irgendwie auch nicht. Und also es ging auch immer alles so schnell. Mir schwebte sowas vor, dass ich halt in das Leben von Helmut Berger eintauche, in Rom, Ischia, Paris dachte halt, oder Salzburg natürlich auch, also in sein Leben. Ja. Und plötzlich steht er bei uns vor der Tür und ich soll jetzt mit dem in Nordseel ohne Geld, ohne Vorbereitung irgendwie eine Doku machen, dir fällt schon was ein. Ne?
Dieser Moment, wie der vor der Tür steht und eine große Aufregung, das ist auch im Film festgehalten.
Also ich bin total krank seit gestern. Halsschmerzen, Schüttelfrost und gleich kommt der Mann aus Gewalt und Leidenschaft hier ins Haus.
Von Dame, jetzt weiß ich deinen Namen.
Der Regisseur Billy Wilder, der hat mal Ende der 60er Jahre über ihn gesagt, außer Helmut Berger gibt es leider keine interessanten Frauen mehr. Damals war Berger ein gefeierter Weltstar, jemand, der für unglaubliche Schönheit, für eine ausufernde Sexualität, ein Leben mit dem internationalen Jetset stand. Und vor ein paar Jahren war davon nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. Im Gegenteil, Valeska Peters, deiner Mutter, tat Helmut Berger so sehr leid, dass sie ihn zu sich nach Hause holte, in ein kleines Städtchen nach Niedersachsen. Und siehe da, er kam auch, das haben wir hier gerade schon besprochen. Wie liefen denn die ersten Wochen? War das nicht von Anfang an ein total harter Clash?
Also erstaunlicherweise lief das erstmal sehr gut. Also das Zusammenleben war wirklich total einfach. Es gab da keine Star-Allüren oder es war eigentlich ein bisschen so, als würde ein Freund zu Besuch kommen und jetzt eben da auch mit wohnen. Ich stand persönlich vor der Herausforderung, ja jetzt irgendwie mir was zu überlegen, was ich jetzt mit Helmut auf dem Land mache. Und ich habe am Anfang gedacht, wie kann meine Mutter mir das antun, dass sie jetzt den Protagonisten zu sich nach Hause holt. Habe aber dann eigentlich gedacht, dass dieser familiäre Zugang auch gleichzeitig eine große Chance ist, nämlich ihm viel näher zu kommen. Jetzt im Nachhinein betrachtet war es auch super, weil wir gezwungen waren, vor Ort uns irgendwelche Szenen zu überlegen, die teilweise auch ein bisschen absurder dann geworden sind, als es jetzt im klassischen Biopic-Porträt geworden wäre, sodass ich jetzt eigentlich ganz froh bin, dass das passiert ist.
Aber was war Helmuts Annahme, was da zu passieren hätte? Also
erstaunlicherweise haben halt alle gedacht, ich hätte da den Wahnsinnsplan und haben das irgendwie, haben immer gesagt, ja, wir sind für den Film hier, wir sind zum Arbeiten hier, so. Was machen wir denn jetzt? Und ich dachte halt, ja, gut, dann bauen wir jetzt mal die Kamera auf und führen jetzt mal ein Interview.
Und in diesen Interviews hat er dann teilweise aber auch sehr aufgemacht, muss man sagen, und auch ja, sehr offenherzig über Schattenseiten seines Lebens berichtet.
Mir ist das erste Mal passiert in Saint-Tropez in Frankreich, dass ich gemerkt hatte, dass ich so eine Art Burnout hatte. Bin ich zurück nach Salzburg und dann ging es mir sehr schlecht. Wenn es dunkler wurde und so weiter, weil wollte wirklich niemanden sehen. Eigenartig. Und dann, glaube ich, kamen nur die sagen, das sind gute Freunde von mir. Und die waren es gar nicht. Kamen sie vorbei mit ihren Rotwein, mit ihren Weißwein, um mich aufzuheitern. Und ich glaube, das war sehr, sehr, sehr schlecht für mich.
Wen haben wir da gerade gehört? Den echten Helmut Berger? Über seine düstere Seite?
Ja, also das ist auf jeden Fall der echte Helmut Berger. Aber ich muss dazu sagen, dass meine anfänglichen Versuche, Interviews mit ihm zu führen, ziemlich gescheitert sind. Weil er eigentlich, ich hatte das Gefühl, wie so eine Art Katalog abspult, immer die gleichen Antworten gibt, die ich auch alle schon aus dem Internet kannte. Ich hatte das Gefühl, der spielt jetzt einfach sein Interview und ich hatte gar nicht das Gefühl, ihm irgendwie nahe zu kommen. Und dann habe ich mir halt überlegt, ich probiere einfach mal jetzt erst die Kamera auszulassen, mich mit ihm zu unterhalten. Also wir haben ganz viele Abende einfach wirklich nur gesessen und ich habe geguckt, was sind Themen, die ihn überhaupt angehen, die ihn interessieren, die ihn beschäftigen. Dann haben wir miteinander darüber gesprochen. Ich habe hab mir Notizen gemacht und dann diese Themen zu Texten zusammengefasst. Habe diese Texte ihm wieder gezeigt, habe gesagt, Helmut, hast du das so ungefähr gemeint oder wie? Dann haben wir daran ein bisschen gearbeitet. Mhm. Und so entstand am Ende diese ganz viele Off-Text-Strecken, die eben in dem Film stattfinden, die er dann rezitiert hat. in dieser Art und Weise, wie wir es gerade gehört haben. Okay. Ich hatte das Gefühl, dadurch, dass er wie so einen Text vor sich hatte, konnte er als Schauspieler sich aber auch öffnen, gleichermaßen wie als Person sozusagen zu öffnen. Mhm. Und das in Kombination mit einigen Spielszenen, das hat dann zu so einer tieferen Ebene geführt. Zum Glück. Aber das, was wir jetzt gerade gehört haben, ist tatsächlich ein Text, den hat er ganz alleine verfasst.
Mir ist das so aufgefallen, Frau Peters, Sie berichten immer von den anderen. Also der Helmut Berger hat es geschafft, sich so zu öffnen, die Energie ihrer Mutter. Und ich will da gar nicht Therapeut sein, ich sage Ihnen das als Privatperson. Ich finde, Sie stellen ihr Licht unter den Scheffel. Also, ich finde, Sie stellen total, also die Heldin dieses Films, das sind Sie. Sie sind die Danke. Geburtshelferin sowohl der Energie Ihrer Mutter als auch der Wiedergeburt von Helmut Berger. Also Sie haben das ja ermöglicht, dadurch, dass Sie in der Lage waren, die Bälle, die Ihnen zugespielt wurden, aufzunehmen. Also diese beiden, die wären ja allein nie dahin gekommen, wo das dann gelandet ist. Sondern ich glaube auch, dass Ihre Zweifel total wichtig waren, dass Sie immer präzise waren. Also so eine reine rohe Energie, die ist toll, aber die führt ja dann oft zu nichts. Und dass es so geworden ist, das waren Sie. Ich finde das total beeindruckend.
Ja, danke, das ist nett, dass Sie das sagen.
Der Film steht kurz vor der Umbenennung hin zu Ich, meine Mutter und Helmut Berger, oder wie der heißt.
Genau.
Aber es gibt auf jeden Fall auch schöne Sequenzen, wo es diese warme Atmosphäre, wo man die auch sehr nachspüren kann, wie zum Beispiel, wie Helmut Berger mit seiner Mutter dann abends mal singt.
J'attendrai toujours la nuit, j'attendrai toujours ton retour. J'attendrai les oiseaux qui sont venus chercher d'oubli.
Neben dieser menschlichen Ebene gab es aber auch so eine Arbeitsbeziehung zwischen Helmut Berger und euch, also auch speziell mit deiner Mutter. Sie hat ihm vor allem digital auf die Sprünge geholfen, mit Social Media, mit einer eigenen Website.
Was ist hier los? Produktionsbüro.
Ja, das ist das Produktionsbüro. Es wird um alles gemacht. Anziehen, schminken.
Dann Farbe, Twitter, Instagram,
ja, alles.
Handy, Telefon.
Und diese Zusammenarbeit der beiden oder euch, von euch allen, muss man ja sagen, trug letztendlich Früchte. Es gab eine Anfrage der Volksbühne damals, die wollten ihn für eine Rolle haben in Liberté von katalanischer Regisseur Albert Serra. Und ihr habt das Ganze auch dokumentiert. War das für dich eine Überraschung, dass jetzt das sozusagen passierte, oder war das genau der Plan, der Urplan deiner Mutter, wir helfen Helmut Berger auf die Sprünge?
Ja, es war eigentlich erstaunlich, dass das am Ende passiert ist. Meine Mutter hatte auch da natürlich wieder ihre Finger im Spiel.
Man hat richtig gemerkt, ihr hattet auch so ein bisschen Bedenken, ob er das überhaupt hinkriegt. Also es gibt so eine Sequenz, da können wir auch gleich mal nochmal reinhören. Da liest du ihm ganz liebevoll und konzentriert eigentlich wie einem Kind vor. Und es wirkt so, als würdest du ihn da so auf was vorbereiten.
Ich habe die Artikel ausgedruckt von der Presse zum Thema Volksbühne, weil du ja jetzt in Berlin da Theater spielen wirst. Und die Volksbühne ist ja ein sehr bekanntes Theater in Berlin und entsprechend gab es viele Artikel. Ich würde jetzt einfach mal ein bisschen was vorlesen und dann können wir mal gucken.
Vielen Dank.
Der 73-jährige Berger spielt eine Hauptrolle in dem Stück Liberté des Katalanen Albert Serra. Kurz vor der Revolution kommt eine Gruppe französischer Freidenker zusammen, um die Libertinage nach Deutschland zu exportieren.
Ah, this is it, ja, ja.
Volksbühnenintendant Chris Derkorn ist sich für keine Überraschung zu schade. Für eine Uraufführung hat der Castorf-Nachfolger jetzt den österreichischen Schauspieler Helmut Berger engagiert. Ungeklärt ist die Frage, ob die skandalumwitterte Filmlegende auch wirklich Volksbühne kann.
Werden wir sehen.
Zuletzt machte Berger auch Schlagzeilen als Dschungelcamp-Teilnehmer bei RTL.
Immer der Dschungel, das ist unglaublich. Ja? Ja. Immer dieser Dschungel, der verfolgt mich.
Da kannst du
also, ob ich nicht was anderes gemacht hätte in meinem Leben.
Also eigentlich ist es ja eine total tolle Wendung, aber dann schilderst du in deinem Film, wird das eigentlich eine sehr konfliktreiche Zeit dann.
Ja, also es war eigentlich die ganze Zeit über nicht konfliktfrei, aber da hat es sich so ein bisschen zugespitzt, weil man muss ja sagen, wir standen ja alle drei in unterschiedlichen Abhängigkeitsverhältnissen zueinander. Also ich war abhängig von Helmut, dass er weiter mitmacht. Ich war abhängig von meiner Mutter, dass sie nicht den Protagonisten im Streit nach Hause schickt. Helmut war abhängig von uns, weil er bei uns lebte und von mir abhängig, dass ich irgendwas Seriöses da mit ihm mache. Mhm. Und meine Mutter war wiederum auch von mir abhängig, dass ich diesen Film auch zu Ende bringe, also die Energie weiter aufbringe. Und dann kam plötzlich halt dieses Angebot von der Volksbühne und wir wurden so ein bisschen rausgerissen durch feste Termine, wo man wann zu sein hat in Berlin und damit verbundene Erwartungen an Helmut und irgendwie auch Erwartungen dann an meine Mutter, dass das alles so klappt, dass wir aus unserer Dorfidylle sozusagen rausgerissen wurden und plötzlich waren da andere Leute, die wollten wirklich was sehen von Helmut. Und irgendwie auch von uns. Also wir fühlten uns auch so ein bisschen verantwortlich. Ja, das war auf jeden Fall die Grundlage für etwas größere Spannungen.
Ja, und es brodelte so unter der Decke und das Thema Alkohol spielte dabei auch eine gewisse Rolle.
Mich nervt das, dass er mich dann auch noch anlügt. Ich weiß, dass er 2 Glühwein getrunken hat. Zu mir sagt er so viel mit Wasser, immer dieses mit Wasser. Ich kann es nicht mehr hören.
Mit Wasser?
Vielleicht hat er Angst. Überhaupt. Ich meine, ich verstehe es ja. Und ich habe ihm auch noch gesagt, wenn du es nicht kannst, sag es rechtzeitig. Sag es gleich. Nicht am Ende. Das ist nicht das Dschungelcamp.
Und was denkst du jetzt über das Theater? Wird er das schaffen?
Also wenn er trinkt, nein. Das wird eine Katastrophe.
Trotzdem ging es dann schnurstracks auf diese Theaterpremiere zu und er sollte nach über 70 Jahren der ehemals schönste Mann der Welt dann zum allerersten Mal irgendwie im Theater seine Premiere haben. Und er klang vorher so zynisch distanziert, eigentlich klang er voller Angst.
Na gut, auf die Idee, mit der Volksbühne zu arbeiten, das war nicht meine Idee. Auch nicht mein Traum, dass wenn ich in Pension bin, dass ich da arbeite in Ostdeutschland. Und okay, jetzt sitze ich da. Jetzt haben wir noch eine Woche. Ich habe mir meine Rente anders vorgestellt.
Hat er Schiss? War es das?
Also es hat er jetzt von mir nie so zugegeben, aber ich glaube, die Erwartungen, die da mit einhergehen, mit diesem Engagement, haben ihn schon ziemlich unter Druck gesetzt. Also ich habe ihn auch als sehr angespannt erlebt. Ja, also ich selber hatte auch ein bisschen Angst, dass er das nicht schafft.
Und deine Mutter hat ihn dahin begleitet, nämlich nach Berlin, um dort mit ihm zu wohnen, verlässt also Nordseel für ihn. Aber die Spannungen von den beiden, die sind so stark, vielleicht jetzt auch unter dem Eindruck der sich zuspitzenden Ereignisse, dass der Streit zwischen denen auch letztendlich wirklich eskaliert.
Ja, er ist ja nicht, wie wir sind.
Ja, aber vielleicht ist das auch der Haken an der Sache.
Das ist mit Sicherheit der Haken, weil er ist nicht wie wir. Und er wird es auch nie sein. Und er wird auch immer so sein, dass wir ihn einfach nicht verstehen können. Ich verstehe ihn nicht. Er hat eben diese 2 Seiten, die man nicht zusammenbekommt. Anstrengend.
Ich weiß, dass ich kein einfacher Mensch bin. Aber man ist abhängig. Und es geht bei mir überhaupt nicht. Das nervt mich wahnsinnig. Es ist besser alleine, als wie eine schlechte Begleitung.
Tja. Sein erster Theaterauftritt überhaupt, wie ist er denn nun gelaufen? Wie war die Premiere?
Tatsächlich gut. Also er hat es wirklich gut gemacht. Die Kritiken des Stückes waren jetzt nicht so gut, glaube ich, aber das hatte halt nichts mit Helmut zu tun. Also ich war wirklich erstaunt, er hat das hochprofessionell über die Bühne gebracht.
Die Doku selbst, die endet eigentlich im Streit von deiner Mutter und ihm. Die endet mit so einem Bruch. Man sieht ihn, er hat da diese Premiere, aber dann eigentlich auch so ein bisschen traurige Bilder. Er mit Fanpost da in der Garderobe. So geht's dann eigentlich zu Ende. Wie ist es denn seit dem Ende des Films tatsächlich weitergegangen? Das ist jetzt ungefähr 2 Jahre her.
Ja, das war damals echt sehr schade. Ich war auch ein bisschen sauer auf beide, dass sie sich so kurz vor Ende dann noch zerstreiten mussten, weil ich wollte eigentlich ein Happy End haben.
Aber echt mal, den ganzen Laden ja. Ewig zusammengehalten und dann galoppieren die Diven ja, in beide Richtungen.
Genau, also das war wirklich nicht so toll. Aber gleichzeitig, gut, das ist halt Dokumentarfilm, man kann das nicht steuern. Und ich habe es dann akzeptiert, fand auch trotzdem, es war ein starkes Ende. Nur haben die sich wirklich dann, während ich noch am Schneiden war, wieder versöhnt. Oh Gott. Also wirklich ein paar Monate später haben sie wieder miteinander telefoniert und wir hatten dann auch eine gemeinsame Premiere in Salzburg im Kino, was ganz schön war. Und das war dann eigentlich so ein sehr schöner Abschluss, dass wir zu dritt dann nochmal den Film geguckt haben.
Du hast Helmut und deine Mutter im Film gefragt, warum sie sich so oft in die Wolle gekriegt haben. Ist das sozusagen dann nach der Versöhnung entstanden oder war das noch mittendrin?
Das war mittendrin, weil es gab ja immer wieder Streits. Also Helmut wurde ständig, wurden Zugtickets, Flugtickets gebucht, dann wieder storniert. Und mittendrin habe ich dann irgendwann sie halt mal gefragt, was ist hier eigentlich los?
Aber eine Frage hätte ich noch. Wie kommt es, dass ihr euch ständig streitet?
Ja,
er ist anders.
Skorpion und Löwe, das passt nicht immer. Es passt schon, wenn wir nicht arbeiten, aber wenn wir arbeiten, dann streiten wir.
Naja, zumindest eins, also sagen wir anders, ich habe eine andere Theorie. Eigentlich bin ich nicht verständnisvoll und schon gar nicht tolerant, eigentlich gar nicht. Ja? Aber das, was Menschen von dir lernen, in diesem Moment, mit deiner Art, wie du dann reagierst, wenn du zum Beispiel hochgehst, ja? Du musst Toleranz üben. Wenn du nicht tolerant bist, wenn du nicht spontan bist, dann scheiterst du als Mensch, der mit dir zu tun hat. Und das habe ich gelernt. Also das habe ich in diesem Jahr gelernt. Und das bin ich nicht. Ich bin nicht, überhaupt nicht. Ich gehe durch die Decke, wenn irgendwas ist. Ja.
Stimmt.
Und das ist das, was ich in diesem Jahr von Helmut gelernt habe. So hat vielleicht jeder ein bisschen...
Helmut, hast du auch was gelernt von ihr?
Ja, sie ist ehrlich und sie ist sehr großzügig und sehr viel. Sie hat sehr viel Zeit für mich gehabt, was bis jetzt niemand hatte. Ja klar, aber jetzt in letzter Zeit habe ich nie deutsche Freunde gehabt oder Österreicher. Und das ist meine erste deutsche gute Freundin. Seit langer Zeit.
Bemerkenswerte Sätze. Was hast du denn gelernt oder wie hat dich das Ganze verändert?
Für mich war das wahnsinnig gut zu sehen, dass manchmal so eine Energie, die meine Mutter hat, nämlich einfach erstmal nach vorne zu preschen, ohne zu überlegen, einfach so einem Impuls zu folgen, dass das auch Vorteile haben kann, nämlich dass Dinge dann auch wirklich geschehen und so ein Film auch passieren kann. Das habe ich oder bin ich immer noch dabei, mir anzueignen, einfach auch mal was zu machen, ohne jetzt groß nachzudenken. Weil ich selber eher immer ein bisschen vorsichtiger bin, alles hinterfrage und überlege. Ja, das war gut für mich.
Und hinter den Kulissen, wie war die Erfahrung, mit Helmut Berger zu arbeiten? Es gibt noch so einen Statisten, der nicht benannt wird, im Abspann auch nicht, ist die Hausbar. Aber die ist wirklich hin und wieder relativ beachtlich. Und da ist dann dieser Typ, der mit ein Leben lang ein Feuerwerk nach innen und außen, zuletzt inklusive verglühen, dann kommt dann in dieses, ich sag mal sorry Kaff, aber so, das, also ich verstehe nicht, warum das da nicht von vorne bis hinten nur geclasht hat die ganze Zeit.
Also ich hatte mit Helmut nie einen Streit tatsächlich. Ich glaube, was mir in die Karten spielte, war, dass ich ja den Titel der Regisseurin trug und Helmut, ein Schauspieler alter Schule, irgendwie da einfach schon Respekt an sich hatte. Genau, wir haben immer auf einer sehr professionellen Art miteinander zu tun gehabt und sonst war es einfach nett. Geclasht hat es halt einfach wirklich ständig zwischen meiner Mutter und ihm. Aber sie haben sich dann auch wieder vertragen. Also es war eine sehr intensive Zeit. Aber auch eine sehr schöne Zeit.
Es gibt ein Zitat von ihm, das hast du in den Film geschnitten, da sagt er, das ist schon ein älteres Zitat, da sagt er aber so sinngemäß, ich brauche immer Freunde, die sind gewöhnlicher als ich. Weil ich, also quasi, ich bin ja eh schon so ein Paradiesvogel, so, ich brauche nicht noch so einen, ich brauche eine Erdung. Wart ihr das für ihn? Habt ihr ihm geholfen?
Bisschen schwierig, dass ich das beurteile, aber ich hatte halt das Gefühl, dass er gemerkt hat, dass wir es ehrlich mit ihm meinen, dass wir da nichts vorspielen und dass uns auch vor allem diese Rolle des Provokateurs, die er da in den Medien gibt, auch eigentlich gar nicht interessiert hat. Und so konnte er auch einfach ganz normal mit uns sein. Dass wir Teil des Films waren, hat, glaube ich, auch geholfen. Dann hat er gemerkt, ja gut, die zeigen sich hier vor der Kamera. Da brauche ich ja vielleicht keine Angst haben oder Befürchtungen, mich selbst hier auch zu zeigen.
Ich glaube auch, das ist wirklich eine totale Stärke des Films, weil er da in einigen Momenten wirklich total aufmacht und so ein ganz weicher, netter, älterer Herr ist.
Ja, Onkel Helmut hieß er dann irgendwann.
Hieß er so bei euch, ja?
Ja.
Jan, ich lasse dir gerade eine Lücke. Möchtest du auch noch was sagen?
Ich bin einfach total begeistert von dieser Fähigkeit des Ermöglichens. Also wie viel Kraft jemand braucht, der so einen Film macht, den Menschen einen Möglichkeitsraum zu bieten, in dem sie sich so entwickeln können, dass daraus ein guter Film wird, das finde ich wahnsinnig beeindruckend.
Da stellt sich natürlich die Frage, wen holt ihr euch als nächstes rein? Gibt es irgendwelche Projektideen? Bei dir vielleicht auch?
Ja, nachdem ich jetzt erstmal ein bisschen verdauen musste und wieder Kraft schöpfen musste, kann ich sagen, habe ich gerade wieder total Lust, was zu machen. Aber mir fehlt noch die zündende Idee, wer das sein könnte. Man kann sich auch sehr gerne bei mir melden. Nee, also ich bin am Überlegen. Ich weiß es gerade noch nicht. Aber ich muss sagen, was echt schön war, jemanden kennenzulernen über einen Film. Das habe ich so vorher auch noch nicht gemacht. Und eben auch ständig damit mich zu befassen, was ist eigentlich ein respektvoller Umgang mit dieser Person? Inwieweit darf ich da eigentlich in den Raum dieser Person treten? Wie kann ich eigentlich eine schöne Atmosphäre schaffen, wo sich jemand wohlfühlt und öffnen kann? Das sind alles so Dinge gewesen, die haben mich total fasziniert und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also das würde ich gerne nochmal machen.
Und der Kontakt zu Helmut Berger, bleibt der bestehen?
Ja, also meine Mutter und Helmut haben schon Kontakt, nicht mehr so intensiv wie jetzt zu der Zeit. Aber ich selber habe nicht so viel Kontakt. Das liegt aber auch einfach daran, weil wir in so unterschiedlichen Ländern und Städten halt leben. Wenn er hier in Berlin wäre, würde ich auf jeden Fall vorbeigehen und mal einen Kaffee mit ihm trinken. Aber es ist ein bisschen schwierig gerade.
Und hat deine Mutter ihm letztendlich geholfen mit diesem Projekt?
Ich glaube, das müsste er beantworten. Das finde ich irgendwie anmaßend, wenn ich das mache.
Ich finde, vielleicht dazu noch ganz kurz. Ich finde, also ich als Therapeut darf ja nie befreundet sein mit Patienten. Das ist ganz wichtig, weil es gibt ja auch ein Machtgefälle, weil ich Methoden habe, um Offenheit zu befördern, die ich anwende. Und dadurch sind wir nie auf Augenhöhe, auch wenn ich sehr transparent und sehr offen arbeite, im Gegensatz zu Psychoanalytikern. Und ich habe den Eindruck, das ist ein bisschen beim Dokumentarfilm auch so. Es kann halt keine Freundschaft entstehen, weil es ein sehr ungleiches Verhältnis ist. Das heißt, man kommt jemandem sehr intim, sehr nahe, den man auch faszinierend findet. Und gleichzeitig so eine Beziehung dadurch aber doch irgendwie immer auch unmöglich, oder?
Ja, also das stimmt. Man kann eigentlich dadurch, dass ich ja später im Schnitt sitze und auch bestimme, gottähnlich, was nun gezeigt wird und was nicht, habe ich natürlich immer den längeren Hebel in der Hand. Und das schafft immer ein Ungleichgewicht, das stimmt. Aber es ist halt interessant gewesen, inwieweit schafft es denn Vertrauen, wenn ich mich da auch reingebe in den Film? Und ich glaube, das hat so ein bisschen das aufgelöst. Nie ganz, aber dadurch, dass wir dann auch Teil des Films wurden, haben wir ja auch was von uns preisgegeben. Und dann war das Gleichgewicht so ein bisschen, es war ein bisschen ausgeglichener dadurch, aber natürlich nie ganz. Das stimmt.
Die Regisseurin Valeska Peter war das hier bei Plus Eins. Von ihr der Film Helmut Berger, meine Mutter und ich. Sehr sehenswert, Jan. Hast du gehört?
Nee. Ja.
Guck ihn dir an.
Ich guck ihn sofort an, wenn ich aus dem Studio komme.
Sehr gut. Vielen Dank, Valeska. Schön, dass du da warst.
Ja, danke auch.
Wenn Ihnen das, was Sie bis hierhin gehört haben, gefällt, unser Plus 1 Podcast ist Woche für Sie zu haben, bereits ab Freitagnachmittags übrigens. Und das natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und wenn Sie selbst eine Geschichte haben, von der Sie glauben, die sollte mal hier in aller Ausführlichkeit erzählt werden, dann sagen Sie uns doch bitte einfach Bescheid. plus1@deutschlandradio.de. Mein Lieblingsgast, mein Plus 1, ist immer noch Jan Kalbitzer. Hallo Jan, wie geht's dir im Studio in Braunschweig? Ist die Luft noch gut?
Die Luft ist wunderbar, ich habe das Studio für mich.
Dass ihr da in Braunschweig jetzt als Familie auch immer mal wieder seid, das hat auch einen Corona-Hintergrund, oder?
Es hat auch einen Corona-Hintergrund, genau. Also ich musste ein bisschen raus, meine Frau sieht das ein bisschen anders, aber ich musste ein bisschen raus, ich brauchte einen zweiten Standort, wo man einfach viel Platz hat, sich aus dem Weg gehen kann. Und die Leute sind hier auch im positiven Sinne, wie ich mittlerweile finde, ein bisschen spießiger. Und es gibt auf dem Wochenmarkt jemanden vom Ordnungsamt, der darauf achtet, dass man eine Maske auf hat.
Okay, und das ist eher so ein beruhigendes Umfeld jetzt für dich momentan.
Ich finde immer ganz gut, wenn zum Beispiel unklar ist, trägt man hier eine Maske oder nicht, dass es dann einfach eine klare Regel gibt, die befolgt wird und dann hat man Ruhe. Dann müssen sich die Einzelpersonen nicht mehr auseinandersetzen.
Eigentlich wohnt ihr ja hier in Berlin. Machst du jetzt die Therapien, die du machst, nur noch online?
Ich mache schon lange fast alles telemedizinisch. Also ich arbeite europaweit mit Leuten zusammen und ich sehe auch immer ganz gern Patienten in meiner Praxis. Das mache ich jetzt auch noch weiter, aber das war nie so, dass ich hauptsächlich in der Praxis vor allem gearbeitet habe. Also wann immer das möglich und rechtlich erlaubt war, habe ich auch über weite Entfernungen gearbeitet. in den Haushalt einer anderen Person zu gehen, therapeutisch, hat einen großen Zugewinn. Ich sehe, wie lebt der Mensch. Ich sehe auch mal, wenn Leute reinkommen, aber ich sehe auch, was da im Hintergrund ist. Aber
das ist
auch
so. Sagst du, Herr Schmidt, da ist doch mehr Biedermeier als erwartet, weniger Ikea. Das kannst du alles dir denken dann, ja.
Der wichtigste Faktor ist eigentlich, dass die Praxis mein Hoheitsraum natürlich ist. Also man geht zu einem Psychiater, es ist schon komisch, dass man in diesem Türschild klingelt, Psychiater, dann hat man Sorge, dass einen jemanden sieht, weil es ja immer noch stigmatisiert ist leider. Dann kommt man da rein und hat dann erstmal so Respekt. Und ich finde ganz schön, dass die Leute in ihrem eigenen Raum sind und sich auch ganz anders öffnen. Also manchmal sitzen Leute dann wirklich da und rauchen eine oder essen ein Eis und sitzen irgendwie im Sessel. Und ich finde das toll, dass die sich so wohlfühlen mit sich selbst und ganz anders über sich sprechen können, wenn man in deren Leben zugeschaltet wird und die nicht zu mir in die Praxis kommen müssen.
Du bist ja sehr vielseitig in deiner Arbeit. Du bist unter anderem, das hatte ich schon angedeutet, Leiter der Stressmedizin der Oberbergkliniken. Stress ist ja eine Sache, die wahrscheinlich gerade bei deinen PatientInnen, wahrscheinlich würde ich jetzt mal spekulativ sagen, während der Pandemie eher zugenommen hat. Also das mutmaßle ich jetzt mal und würde gerne so ein bisschen von dir hören, ist das wirklich so? Sind die Leute gestresster oder kommen sogar mehr, weil die unter Druck stehen gerade?
Das finde ich ganz interessant. Am Anfang hatte ich das Gefühl, dass bei vielen, also es gab so einen Organisationsstress, aber dass es dann erstmal ruhiger wurde, auch weil soziale Verpflichtungen abgenommen haben. Und ich hatte viele Leute gesagt haben, eigentlich finde ich das Runterkommen, die Entschleunigung gerade ganz gut. Aber dann wurde deutlich, dass das auch so ein bisschen so ein Durchhaltemodus ist, dass viele Leute sich so ein bisschen, das ist ja auch ein guter, das ist auch eine gute Methode, dass man sich das schönredet, was passiert und es erstmal positiver wahrnimmt. Aber letztendlich, und man muss sagen, in Deutschland gab es nicht so viele Fälle. Das heißt, ein wesentlicher Stress, den wir haben, ist die Angst vor Ungewissheit. Wie geht es weiter mit der Gesellschaft? Und den erlebe ich sehr stark. Also, dass Menschen wirklich sagen, einerseits der Lockdown hat viel mit der Gesellschaft gemacht, es sind neue Risse aufgegangen, es gibt Brüche, die sich auch in den Demonstrationen zeigen, aber es gibt auch eine große wirtschaftliche Ungewissheit, die man überhaupt nicht unterschätzen darf. Und das macht einfach vielen Menschen Sorge. Und ich habe das Gefühl, sehr viel mehr Menschen fahren so auf Sicht und sagen, ich kann gar nicht so genau sagen, ob in 10, 20 Jahren es einfach noch so ist, wie ich es geplant habe. Und da fällt nicht nur Corona mit rein, auch der Klimawandel, auch politische Veränderungen. Und das ist was, was so ein konstanter Stress ist, dass diese Unschuld weg ist. Die Unschuld, dass man jetzt was macht und denkt, das geht jetzt erstmal so weiter. Das haben wir in den letzten Jahren verloren. Und da sind wirklich viele Menschen immer gestresster. Das nehme ich sehr stark wahr.
Du hast jetzt aber mitten in diese Zeit ein Buch geschrieben, was dich inhaltlich schon länger beschäftigt hat. Eigentlich seit deinem letzten Buchprojekt, über das wir ja schon gesprochen haben, wo es um deine eigene Krise ging auch. Und du hast jetzt ein Buch verfasst, wo diese Krise hier auch als Chance für einen Neustart verortet wird. Krise als Chance zu irgendwas, das kennt man ja. Mich macht das manchmal so ein bisschen nervös, weil ich denke, ja, was bringt jetzt schon wieder toll daran? Aber wie genau meinst du das denn in deinem Fall?
Also Krisen sind erstmal, habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, sind anstrengend und hart und man muss das auch gar nicht schönreden. Und wenn eine Krise vorbeigeht und man sagt, ich habe jetzt auch keinen Bock, da irgendwie das Potenzial zu sehen, ist das völlig in Ordnung. Mir ist nur wichtig, besonders an diesem Lockdown war und auch an den Maßnahmen der Kontaktbeschränkungen, dass unsere Gewohnheiten massiv unterbrochen werden. Und das größte Problem, was ich als Therapeut habe, ist, dass Menschen es nicht schaffen, ihre Gewohnheiten zu verändern. Die sagen, jetzt will ich joggen gehen, jetzt will ich gesünder essen. Das wird meistens nichts, weil es die Disziplin nicht ausreicht. Diese Unterbrechungen durch Corona sind sehr massiv gewesen, durch den Lockdown, aber auch jetzt durch die Abstandsmaßnahmen. Und diese Unterbrechung kann man nutzen, um seine Gewohnheiten zu ändern. Und deswegen ist diese Krise insbesondere auch eine tolle Chance, um zu gucken, was will ich denn anders machen? Ein Beispiel dafür war, als Menschen im Lockdown waren, sind sie seltener einkaufen gegangen, weil es vor den Läden immer eine Kontrolle gab, hat man die Maske auf, es dürfen nicht so viele in den Laden gleichzeitig rein. Einkaufen war nerviger und dann hat man vielleicht nur noch einmal die Woche eingekauft und geplant, was man die Woche über essen will und konnte dadurch seine Gewohnheiten so ein bisschen besser anpassen, dass man sagt, ich kaufe einfach mehr Gemüse und dann muss ich auch mehr Gemüse essen die Woche über. Und das gab die Möglichkeit, neue, bessere Gewohnheiten zu entwickeln. Es ist natürlich auch die Gefahr da, schlechtere Gewohnheiten zu entwickeln, dass man nur noch zu Hause sitzt, Sachen bestellt und weniger Sport treibt, aber insgesamt hat sich einiges zum Positiven getan, gerade was Bewegung auch angeht.
Ist es aber nicht doch so, dass ganz viele Leute jetzt mittlerweile dann einfach wieder in den alten Trott verfallen?
Auch durchaus ein Problem. Sachen, wo man fauler war, will ich mal sagen, während des Lockdowns und der Einschränkung, die behält man vielleicht bei. Das finde ich auch relativ problematisch jetzt. Deswegen denke ich, dass es vielleicht sinnvoll wäre, so ein bisschen motivierender auch vorzugehen, dass man, wir haben ja wirklich viele Herausforderungen, vor denen wir stehen. Ich meine, der Klimawandel steht auch immer noch an und die gesellschaftlichen Veränderungen, die jetzt grundsätzlich anstehen, weil es irgendwie immer so 15% gibt, die nicht einverstanden sind, da müssen wir auch was machen. Wir können nicht einfach sagen, die sind uns egal und dann spalten sie sich ab und es gibt Stress in der Gesellschaft. Wir müssen was tun. Und ich finde, wir brauchen, und das ist ja das Thema meines Buchs, ein Narrativ. Wir brauchen ein Narrativ, eine Geschichte, was hier gerade passiert und wie wir das aktiv und positiv steuern. Wie wir gerade Krisen bewältigen, damit wir nicht nur so passiv ausgeliefert sind.
Und das ist der große Rahmen. Aber nochmal auf dich geguckt, hast du dich denn verändern können in dieser Zeit? Also hast du diesen Reset machen können, der dir da so vorschwebt?
Ich muss das so ein bisschen trennen, weil für mich noch dazu kam, dass in der Corona-Zeit mein Vater gestorben ist nach Ostern. Der war schon sehr lange krank und ich konnte 5 Wochen lang, als er im Krankenhaus war, nicht zu ihm und bin auch nicht mehr rechtzeitig auf die Intensivstation gekommen, als er gestorben ist. Und das hat bei mir noch sehr viel dazu beigetragen, dass mir sehr deutlich geworden ist, dass ich viel mehr in meinem Leben darauf achten möchte, was mir eigentlich wirklich wichtig ist, weil mein Vater war auch jemand, der einfach wahnsinnig viel gearbeitet hat und der genau wie meine Mutter einfach auch viel in so einem Durchhaltemodus war und immer sehr zweckgebunden geleistet hat und vieles nicht verwirklicht hat, was er gern verwirklicht hätte. Und bei mir hat das so ganz viel Energie freigesetzt, dass ich nochmal was ausprobieren will. Und dieser schon angesprochene Umzug, also jetzt verbringen wir erstmal viel Zeit in Braunschweig und pendeln dann immer nach Berlin hin, aber letztendlich ist bei mir immer so eine Sehnsucht da gewesen, ein Haus mit Garten und vielleicht auch ein Hund und Platz für die Kinder, das jetzt mal so ein bisschen auszuprobieren, dafür bietet Corona auch eine Chance. Der Umbruch hat ermöglicht, Neues auszuprobieren und das war für mich eine Riesenchance, jetzt mal zu gucken, diese ganzen Träume, die in meinem Hinterkopf waren, ist das eigentlich echt oder gehen wir in ein paar Monaten wieder regulär zurück nach Berlin?
Also du lebst das auch tatsächlich. Lieber Jan, es ist tatsächlich schon Zeit für Abschied an dieser Stelle. Jan Kalbitzer, Psychiater und Autor, war hier zu Gast. Bleiben tatsächlich noch sehr viele Fragen, die ich hätte. Aber ich würde auch gerne mit dir ganz kurz in die Zukunft blicken. Was sind deine nächsten Projekte? Und was macht eigentlich diese zwecklose Kunst?
Genau, mir ist klar geworden in dieser ganzen Zeit, dass es toll ist, dass wir so rational und pragmatisch denken und uns wahnsinnig viel auf Wissenschaft beziehen. Aber dass menschliche Kultur dadurch funktioniert, dass wir immer auch Dinge tun, die nur um ihrer selbst willen getan werden. Und das ist Kunst. Und das ist so ein bisschen, Kunst hat so ein Gnadenbrot gekriegt jetzt, was beim Lockdown und in der ganzen Phase, wo man gesagt hat, Mensch, wir wollen nicht, dass die Kunst kaputt geht, man gibt ihnen ein bisschen Geld. Aber Systemrelevanz, das hat man ihnen nicht gegeben. Und ich finde, es geht nicht nur darum, dass wir alles richtig machen, sondern es geht manchmal auch einfach darum, Dinge um ihrer selbst willen zu tun. Und wir wollen nicht als Spezies überleben, sondern wir wollen auch als Menschen überleben mit der Kultur, die wir haben, also mit unserer Menschlichkeit.
Aber hast du selber persönlich auch zwecklose Projekte so richtig?
Ich arbeite gerade daran. Ich muss sagen, ich versuche das gerade zu lernen. Ich spreche mit Künstlern und ich spreche auch mit Kunsthistorikern und versuche für mich selbst wieder zu lernen, wie ich Dinge tue, die nicht zweckbezogen sind. Ich glaube, dass das ganz elementar ist, dass wir vorher all dieser Vernunft, die wir da gerade haben, das wieder so ein bisschen lernen. Damit sind wir beim zweiten Punkt, du hast gefragt, wie ich den Herbst plane. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir für den Herbst, in dem vieles auf uns zukommen kann und wir nicht genau wissen, was es ist, es kann ja sein, dass die Corona-Zahlen gar nicht steigen, aber dass es trotzdem schwierig ist, weil die Kinder öfter erkältet sind und man gar nicht weiß, wann man sie in die Kita oder Schule bringen darf. Oder weil die Wirtschaft vielleicht doch noch ein bisschen mehr Schwierigkeiten hat. Wir wissen nicht genau, was kommt und deswegen sollten wir so ein bisschen Ressourcen ansammeln. Es gibt diese schöne Geschichte mit der Maus, die den Sommer über die Farben sammelt und das müssen wir jetzt tun. Wir müssen gucken, dass wir in der Familie Strukturen aufbauen, dass wir Unterstützung haben.
Es war auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass du heute hier Zeit für uns hattest. Vielen Dank und alles Gute dir. Der Psychotherapeut, Psychiater und Autor Jan Kalbitzer war das heute hier bei Plus1. Tschüss Jan.
Tschüss, mach's gut uns.
Und vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Wir hoffen, Sie hatten eine anregende und spannende Zeit bei Plus1. Und wenn Sie wollen, empfehlen Sie uns gerne weiter oder bewerten Sie uns natürlich, wo immer das geht. Hier in der nächsten Woche begrüßt Sie dann meine Kollegin Caro Corneli. Mein Name Utz Dreger. Ich verabschiede mich. Passen Sie gut auf sich und andere auf. Machen Sie es gut und bis bald.